Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von E-Motion. Heute sprechen wir nochmal über das E4Testival. Allerdings aus der anderen Sicht, nicht der Nutzer, sondern der Veranstalter.
E-Motion, der E-Mobility-Podcast. E-Motion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel und mit dabei ist auch Jessica Reichelt. Grüß dich, Jessica.
Hallo Jerome, grüß dich.
Und Julia Maulhardt ist auch mit dabei. Grüß dich, Julia.
Hallo ihr Lieben.
So, wir haben jetzt machen wir den zweiten Anlauf. Wir haben gerade schon mal angefangen gehabt und haben so munter gesprochen und irgendwann habe ich gemerkt, die Aufnahme läuft ja gar nicht mehr. Müssen wir nochmal anfangen. Deswegen begrüße ich jetzt zum zweiten Mal und wir tun einfach so, als würden wir es zum ersten Mal machen. Hallo Ursula Chloe, grüß dich.
Hallo Jerome.
Und zwar ist sie die Veranstalterin sozusagen dieser Veranstaltung. Und wir sind sehr froh, dass du da bist. Die Veranstaltung war ja vom 17. bis 19. Oktober auf dem Hockenheimring und wir haben ja schon darüber berichtet, was da so passiert ist. Jetzt wollen wir nochmal die andere Sichtweise sehen und letztes Mal hatte ich ja groß verkündet, 203 Aussteller, 38.500 Besucher, 30.790 Besucher, die Zahlen stimmen auch, die habe ich auch von eurer Webseite gehabt. Als ich es dann zusammengeschnitten habe, die Folge, habe ich gedacht, 30.790 Probefahrten. Das ist aber ganz schön viel bei 38.500 Besuchern. Aber das hat alles seinen Grund, ne, Ursula?
Ja, richtig. Das sind die Zahlen von der ersten Veranstaltung bis zur Veranstaltung, die wir in diesem Jahr hatten. Also wir waren 2018 das erste Mal. Und das ist sozusagen die Gesamtsumme der Probefahrten, die absolviert wurden auf der Grand Prix-Strecke des Hockenheimrings und ist auch die Gesamtzahl der Aussteller. Wir wachsen jedes Jahr, was uns sehr freut. Wir hatten dieses Jahr um die 70 Aussteller. Die genaue Zahl habe ich jetzt gerade nicht parat. Und wir hatten über 13.000 Besucherinnen und Besucher an den drei Tagen.
Ich habe ja auch mal eine Veranstaltung gemacht hier in Horb. Die wurde immer größer und größer und irgendwann war es mir dann irgendwie auch zu groß. Aber der Grund, warum ich das gemacht habe, war ja, dass ich einfach wollte, dass die Leute die Elektromobilität kennenlernen, dass sie mal erfahren können, dass sie mal mit Leuten sprechen können, die selber Elektroautos fahren und so weiter und so weiter. Was ist der Grund für eure Veranstaltung?
Im Prinzip ist es der gleiche Grund. Wir wollen Elektromobilität erfahrbar machen. Wir wollen mit dem, was wir auf der Bühne zeigen, an Panel-Diskussionen, an Vorträgen, an Workshops auch so ein bisschen den Bogen weiterziehen. Also nicht nur Elektromobilität, sondern auch andere innovative Mobilitätskonzepte zeigen, wie Unternehmen sich beispielsweise aufmachen Richtung Mobilitätswende. Aber letztendlich geht es darum, dass sowohl die Fachbesucher als auch diejenigen, die an den Publikumstagen zu uns kommen, in der Lage sind, sich ein eigenes Bild zu machen. Also tatsächlich auch Fahrzeuge erfahren, Probefahrten machen, direkt miteinander vergleichen können und auf der anderen Seite auch sich, wie bei deiner Veranstaltung auch, mit Menschen austauschen können, die schon elektrisch unterwegs sind, die auch in Urlaub fahren mit ihrem E-Auto, die berichten können, wie es in Österreich, in Spanien, in Skandinavien ist, wenn man mit dem E-Auto unterwegs ist. Also wirklich tatsächlich diese ganze neue Mobilität, Elektromobilität erfahrbar zu machen.
Ich hatte das Problem bei meiner Veranstaltung, dass vor allem Leute gekommen sind, die sowieso schon überzeugt waren von der Elektromobilität. Also die standen dann beieinander, haben sich ausgetauscht, haben sich gefreut, sich wiederzutreffen und so weiter und so weiter. Aber es kamen kaum Leute, die jetzt noch gar nichts mit der E-Mobilität zu tun hatten. Wie ist das bei euch? Ist es da besser?
Ja, also dieses Klassentreffen haben wir auch. Was wir aber sehr schön finden, weil wir die natürlich, so wie Julia beispielsweise, dann direkt auch einladen, sagen, komm doch auf die Bühne und berichte mal von deinen Erfahrungen und berichte aus deinen Projekten. Insofern finde ich das eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, dann auch zu zeigen, wie man also auch mit Elektromobilität leben kann, wie man auch Projekte machen kann, was es da so gibt. Und wir haben auf der anderen Seite durch diese Grand Prix-Strecke, die wir für die Probefahrten nutzen und durch diese Location an sich einen Vorteil, dass wir nämlich Leute dahin bekommen, die mal selbst auf dieser Grand Prix-Strecke fahren wollen, die noch eher Benzin im Blut haben, die sich zu langsam annähern, die aber noch nicht so weit sind, dass sie zu einem Autohändler gehen und eine Probefahrt vereinbaren, weil sie noch gar kein Verkaufsgespräch führen wollen, sondern die wollen das einfach mal, die wollen da einfach mal reinschnuppern in diese Elektromobilität. Und die kommen zu uns und über diese Faszination Rennstrecke. Das heißt, wir haben schon auch die andere Zielgruppe und wir haben auch die, die jetzt schon mal Probe gefahren sind, die vielleicht auch in der Nachbarschaft oder im Kollegenkreis Leute kennen, die Elektroautos haben und die das selbst mal ausprobieren wollen und dann aber so ein bisschen einen Vorbehalt haben. Doch, das sind ja Computer auf Rädern, die haben nur Touchscreens und so weiter, neue Autos. Und die, von denen wissen wir, dass sie deshalb zu uns kommen, weil bei uns fahren ja alle in die gleiche Richtung. Es gibt keinen Querverkehr, ich muss keine Ampeln beachten, keine Vorfahrt, kein Rechts vor links. Es ist Überholverbot. Ihr habt bei der letzten Folge darüber gesprochen, dass sich da nicht unbedingt alle dran halten, aber die meisten halten sich dran. Und wenn jemand sich konsequent nicht dran hält, haben wir ja auch immer noch unsere Race Control, die ja mit ihren Kameras da sitzen und die Leute dann auch entsprechend ermahnen. Das heißt, wir haben da auch so ein bisschen, ja, eine geschützte Atmosphäre, wo man neue Dinge auch mal ausprobieren kann.
Ja, wir hatten ja letztes Mal auch drüber gesprochen von der einen, die bei mir im Auto gesessen hat oder bei der ich im Auto gesessen habe in dem Lucid, die einfach gesagt hat, na, aber hinterher fehlt mir das Vibrieren und der Lärm und so. Also die war ja definitiv da, um Elektromobilität kennenzulernen. Also die hatte ja noch oder der war das Benzin noch direkt im Kopf, ne, so. Und das ist natürlich schön, dann mit denen ins Gespräch zu kommen und auch im Nachgang nochmal, jetzt gar nicht als Verkäufer, sondern wenn ich da halt zufällig mit dem Auto gesessen habe, dann bin ich ja auch diejenige, die sie nicht unbedingt, also ich habe mich ja nicht geoutet als Beraterin für Elektromobilität, sondern ich war einfach nur Beifahrer. Und das sind natürlich die Gespräche, die man dann einfach auch in ungezwungener Atmosphäre einfach führen kann. Und dafür ist es natürlich sehr gut, dann tatsächlich diese Vielfalt auch zu bieten. Naja, und das, was eben sonst noch ist, also ich meine, in die Vorträge hast du ja gerade erwähnt, Ursula, es ist natürlich auch immer spannend, die Leute genau mit seiner Arbeit dann auch zu motivieren. Also wir haben ja diesen Bundesverband dabei gehabt, wir haben eine Bundestagsabgeordnete dabei gehabt, wir haben das Thema Social Leasing nochmal irgendwie besprochen mit einem Verband. Also da sind ja unterschiedliche Geschichten einfach auch drin zu ganz verschiedenen Themen. Also du hast ja ein Riesenprogramm Portfolio auch einfach aufgemacht, um wirklich alle abzuholen, sowohl die Fachbesucher, was natürlich schon schwer ist, weil die sind in ihrer eigenen Bubble, aber eben auch dann zu sagen, okay, wie können wir es denn eben auch, ich sag mal, sehr niederschwellig machen, also einfach in das Auto einzusteigen, um mal zu zeigen, was geht und entgegen dieser Reichweitendiskussion oder was auch immer man da gerade irgendwie noch hat, von wegen, na, man kann damit nicht in die Wüste fahren oder weiß der Teufel, ne? So, das widerlegt er ja genau in diesen Vorträgen auch.
Genau, also in den Vorträgen und auch in der Ausstellung. Ich hatte dieses Jahr ja die E-Camper eingeladen über den Kontakt von der Kerstin, die für uns getrommelt hat und dann entsprechend Leute eingeladen hatte zu uns, leider ja selber nicht kommen konnte, was ich sehr schade fand, aber ich hoffe, sie kommt nächstes Jahr wieder. Und das zeigt den Leuten, also wenn sie dann mit Menschen sprechen, die mit ihrem Camper da stehen und erzählen, dass sie gerade 5 Wochen in Rumänien waren und über Ungarn zurückgefahren sind und so weiter, dann kommen die Leute drauf, dass man eigentlich mit das Thema Reichweitenangst, dass das gar kein Thema mehr sein muss. Und das holen wir natürlich dann auch auf die Bühne. Das ist so sozusagen, also ich versuche die Themen zu bedienen, die die Leute beschäftigen. Ich mache ja auch, moderiere auch noch auf anderen Veranstaltungen und mir begegnen, wenn ich so eine Q&A aufmache, immer noch diese Fragen, warum soll ich mir ein E-Auto kaufen, wenn nach 20.000 Kilometern der Akku kaputt geht? Ne? Also das hält sich hartnäckig und dafür haben wir dann entsprechend Leute da, die dann auch, ne, wenn die auf ihrem Campingklappstuhl am kleinen Tisch sitzen, einen Kaffee anbieten und einfach mal erzählen, wo sie überall unterwegs sind. Oder wir haben auch ja, das Thema Rif Maroc samstags auf der Bühne gehabt und eine Teilnehmerin oder eine Organisatorin, die dann quasi direkt von der Bühne aus in ihr Auto gestiegen ist und nach Marokko gefahren ist, um da teilzunehmen. Und das sind so Dinge, da denke ich auch, wenn dann die Presse da ist, die Medien da sind und auch das aufgreifen und darüber berichten, das sind so kleine Dinge, die uns voranbringen, ja, Step by Step. Oder auch unser Startup Award mit dem einen, der einen alten Bulli umgebaut hat mit Solarpanels und jetzt diesen Sommer über 8000 Kilometer nur mit Sonnenstrom mit seinem alten Bulli unterwegs war. Ja, das sind so Themen. Das war jetzt groß in der lokalen Zeitung hier und hat mächtig Wellen geschlagen. Ja? Also, dass man sowas machen kann. Ja.
Silvia Brutschin, die Organisatorin von der Rif Maroc, ist ja mal mit ihrem Fahrzeug auch per Solarkraft einmal durch die Wüste gefahren. Also das funktioniert tatsächlich.
Ja. Ja.
Langsam, bedächtig, ich glaube 60 Kilometer am Tag ist sie weit gekommen, aber komplett mit Solarenergie, die sie selbst gewonnen hat. Also das funktioniert. Ich habe ja mein Model S seit 2017 und wenn ich früher geladen habe am Supercharger, dann sind eigentlich immer Leute zu mir gekommen und haben gefragt, wie ist denn das und wie ist das mit der Reichweite und die Batterie und das passiert eigentlich jetzt überhaupt gar nicht mehr. Also ich werde nicht mehr angesprochen. Das ist inzwischen angekommen. Ich habe so das Gefühl, die Leute wissen so die Grundzüge mittlerweile, auch wenn sie vielleicht selber nicht elektrisch fahren. Merkst du das auch, dass die Fragen jetzt andere werden? Jetzt mal abgesehen davon, dass immer noch natürlich die Batterie ein Thema ist und die Reichweite. Oder sind wir immer noch da, wo wir 2017 waren?
Also ich glaube, es ist so eine Welle, ne? Also es gibt Leute, die sich schon länger damit beschäftigen, die auch, sagen wir mal so, zumindest eine mittelbare Erfahrung haben über Verwandtschaft, Freundeskreis, Kollegenkreis oder in der Firma müssen sie elektrisch fahren. Privat haben sie noch einen Verbrenner. Das heißt, die haben schon Berührung mit der Thematik und wissen auch Bescheid. Aber es gibt immer noch welche, die überrascht sind. Also ich bin öfter mal auch durch unsere Aussteller, habe ich das Vergnügen, Fahrzeuge zu fahren, die man noch nicht so häufig sieht, wie jetzt beispielsweise in Tesla. Da werde ich schon angesprochen. Und da kommen schon auch so Fragen. Und da kommt dann auch so nochmal so unterschwellig so diese Urangst, sage ich jetzt mal, durch. Ja. Also das haben wir immer noch. Es wird weniger, aber es ist immer noch da. Und bei den anderen ist so, ja, wir versuchen mit der Thematik, die wir aufziehen jetzt, gerade an den Publikumstagen, aber auch am Fachbesuchertag natürlich, am Puls zu bleiben und die aktuellen Themen zu bedienen. Das war jetzt am Fachbesuchertag dieses Jahr ganz groß, das Thema E-Lkw und Ladeinfrastruktur, auch für Logistiker. Wir hatten so eine Zukunftswerkstatt E-Logistik mit dem Projekt Banula, mit dem bilanzierten Durchflussladen für Logistiker, die PV auf ihren Hallen haben und dann können die LKWs unterwegs an der öffentlichen Ladesäule quasi den eigenen Sonnenstrom tanken. Also solche Dinge, um da auch mal so ein bisschen zu zeigen, wohin denn die Reise gehen kann und hoffentlich auch gehen wird. Und an den Publikumstagen sind es dann ebenso Themen wie Reisen, auch wie Veranstaltungen. Wir haben eine Kooperation mit Schenna in Südtirol. Die machen so eine E-Auto-Genusstour. 3 Tage immer im Frühling oder Frühsommer. Machen sie jetzt nächstes Jahr das dritte Mal und die spendieren für unsere Gewinner von der E-Competition, die wir ja auch im Rahmen des E4-Festivals machen, diesen Reichweitenwettbewerb, einen Startplatz für 2 Personen, was wirklich eine tolle Sache ist. Und auch das zeigen wir, also auch um so ein bisschen aufzuziehen, es ist nicht nur was am Hockenheimring stattfindet oder in Horb oder so punktuell an irgendwelchen anderen Orten, sondern die ganze Dachregion, alle. Die ganze Welt macht sich auf Richtung Elektromobilität und es gibt auch tolle Veranstaltungen übers E4-Festival hinaus, die wir dann gerne auch promoten und sagen, hey, guck mal 4, 5 Tage Südtirol und dann 3 Tage da mitfahren, das macht echt Spaß. Ja.
Jetzt bist du ja jemand, der sich intensiv mit Elektromobilität auseinandersetzt, wahrscheinlich auch elektrisch fährst selber. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus.
Klar.
Was fährst du denn, wenn ich
Ja,
fragen darf?
im Moment einen Dolphin, wie bei dir.
Oh, okay.
Den
Interessant.
wäre ich gerne Probe gefahren.
Nee, ich auch.
Ja, dann treffen wir uns mal.
Genau, verabredet euch mit
Unbedingt,
der Ursula,
unbedingt.
dann geht es.
Genau.
Aber wenn man jetzt beobachtet, was jetzt gerade so passiert, auf der einen Seite steigen die Verkaufszahlen von Elektroautos. Keine Frage, zu langsam, aber sie steigen. Auf der anderen Seite kommt so ein Hersteller wie Porsche daher und stampft im Grunde die gesamte Elektromobilität wieder ein. Kommen auf der anderen Seite CDU und andere konservative Parteien in Europa und sagen, nee, also das mit dem Verbrennerverbot, das wollen wir eigentlich gar nicht mehr und so weiter und so weiter. Also politisch wird da im Moment sogar dagegen gearbeitet, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Wie viel graue Haare lässt das wachsen?
Also ich betrachte das schon auch mit einer hochgezogenen Augenbraue, was da so passiert. Wir hatten am Fachbesuchertag den Michael Joost da, Ex-Chefstratege der Volkswagen Group, der einen tollen Vortrag gehalten hat
Ja.
und ganz klar gesagt hat, die Zukunft ist elektrisch, keine Frage. Ich war vor 4 Wochen, 5 Wochen auf dem Panel vom Verkehrsministerium in Stuttgart, Auch der Verkehrsminister Herrmann hat gesagt, die Zukunft ist elektrisch. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ich fand das, was der Michael Joost aufgezeigt hat, sehr gut, weil das so ein bisschen hat einordnen lassen, was wir da jetzt so hören. Ja? Dass nämlich, wenn 2040 das letzte Auto mit Verbrennermotor verkauft wird, dann wird es 7 Jahre zuvor auf den Markt gebracht und 7 Jahre davor entwickelt. Das heißt also heute. Ja? Und er hat so ein bisschen aufgezeigt, dass wir so eine parallele Phase haben jetzt. Also die Verbrenner werden sozusagen ausgefast und die Elektroautos werden eingefast. Das waren, glaube ich, seine Worte. Und meine, die deutschen Hersteller haben im Vergleich jetzt zu BYD beispielsweise oder anderen chinesischen Herstellern, auch im Vergleich zu Tesla, die Problematik, dass die zwei Antriebs Arten vorhalten müssen, also nicht nur entwickeln müssen, sondern auch vorhalten müssen, weil man redet immer vom Verbrennerverbot, es sind ja keine Neuzulassungen mehr möglich dann, ob jetzt 2035 oder 2040, ich glaube, jetzt sind so ein paar Jahre hin oder her, spielen da keine Rolle, aber die fahren ja noch weiter und die wollen ja dann auch irgendwie, also da braucht man ja Ersatzteile, die wollen in den Service, die müssen bedient werden. Das heißt, wir haben schon so ein bisschen die Problematik für die deutsche Automobilindustrie oder für die europäische, für alle, die auch Verbrenner anbieten, ich will es mal so sagen, dass man da sozusagen in diesem System denken muss. Und die Frage ist natürlich dann immer auch, wo investiere ich, wo setze ich meine Budgets hin? Der Joost hat auch klar gemacht, dass das, was wir im Moment sehen, eigentlich schon abzusehen war. Also er als Stratege hat auch einen Slide dabei gehabt, wo er das deutlich gezeigt hat. Das fand ich auch sehr spannend. Da hat nur niemand drüber gesprochen. Also, dass wir jetzt auch so ein paar Jahre haben werden, wo Dinge einfach ja, Weichen gestellt werden müssen, wo Budgets verteilt werden müssen und dann eben dann auch kleiner sind, wie man sie bisher gekannt hat. Und wenn dann der Absatz nicht so läuft, da müssen wir Richtung Politik gucken. Also eine Förderung von heute auf morgen zu kippen, war für die Leute natürlich ein Schock und psychologisch ein Signal. Man glaubt in Berlin nicht an die Elektromobilität. Und alle, die so ein bisschen noch unentschieden waren, für die war das ein Signal, ah, da schau mal hin. Nicht mal Berlin glaubt dran. Ja. Und das sind so Dinge, da ist man, ja, da gab es so ein paar Entscheidungen, die nicht ganz so glücklich waren. Und das hat sich aufsummiert. Ich meine, in Zeiten der Transformation brauchen die Leute Klarheit. Ich muss natürlich auf der einen Seite schon auch technologieoffen sein, im Sinne von, es könnte ja was um die Ecke kommen, was wir heute noch nicht kennen und was dann ein Gamechanger sein kann in 10 bis 15 Jahren. Das heißt, ich darf mich nicht ausschließlich auf eine Geschichte verlassen. Aber ich muss nach vorne gucken. Und bei der Veranstaltung mit dem Verkehrsminister, der hat einen schönen Satz gesagt in seiner Keynote, er hätte noch nie erlebt, dass man mit einer Rolle rückwärts vorwärts kommt. Das fand ich eigentlich einen schönen Satz.
Also ich glaube ja, egal was die Politik sagt oder nicht, wir werden eh auf jeden Fall in Elektromobilität reinrutschen. Das ist für mich sonnenklar, weil einfach die Vorteile so dermaßen groß sind. Was mich halt nur ärgert an der ganzen Geschichte, ist, dass jetzt viele Menschen verunsichert sind und deswegen ja eben kein Elektroauto kaufen, sondern eventuell ein Hybrid, was ich dämlich finde, oder aber ein Verbrenner, was noch dämlicher ist oder ziemlich genau gleich dämlich ist, meiner Meinung nach. Entschuldigung über diese Wortwahl, aber ich finde es halt einfach dämlich. Das ist mein Problem, dass die Leute verunsichert werden durch die Politik, völlig unnötigerweise, was dann auch dazu führt, dass eben unsere Automobilhersteller Probleme bekommen, weil sie eben keine Elektroautos absetzen können, weil sie eben keiner kauft. Zumindest nicht in dem Maße, wie es sein sollte, Julia.
Also Herr Joost hat ja eins deutlich gemacht. Den Slot, den du gerade aufgemacht hast, Ursula, ist ja, wir flotten die Verbrenner sozusagen aus und die Elektroautos ein. Und da hat er noch eine Lücke aufgetan, die fand ich eigentlich das Spannendste an dem Vortrag, als er gesagt hat, naja, sind sich jetzt auch noch alle einig, dass das richtig Geld kostet? Also, dass wir eine Zeit haben, in der wir jetzt gerade aktuell stecken, das hat er ja vorausgesagt, in der wir keine Gewinne haben. Vielleicht auch ein Automobilhersteller mal insolvent geht, das genau das hat er ja gesagt. Und dann in dem Moment natürlich sich die anderen OEM-Chefs auch unterhalten. Also jemand von Porsche, der jetzt wieder die Rolle rückwärts macht, ja, unterhält sich ja mit jemandem von VW oder mit jemandem vom Audi oder von jemandem vom BMW, meinetwegen auch noch. So. Und die haben ja hier alle die gleichen Probleme. Das heißt, die sitzen in einem Boot und sagen sich, ah ja, wir haben jetzt weniger Geld. Deshalb lasst uns doch jetzt nochmal die Politik anrufen, unser Leid klagen und sagen, wie ist das denn mit dem Verbrenner aus? Können wir das nicht nochmal ein bisschen ziehen? Können wir das nicht noch ein bisschen schieben? Und was auch vergessen ist, ist ja immer der Stakeholder im Hintergrund. So, das heißt, derjenige, der eine Aktie von irgendeinem der Konzerne hat, der möchte ja, der weiß um die Strategie. Alles gut, ich kaufe mir ja keine Aktie, um zu spekulieren, sondern das ist ja ein Unternehmenswert, den ich eigentlich für die nächsten 5 bis 10 Jahre mindestens habe. So lange dauert ja eine Strategie. Und wenn ich mit der Strategie einverstanden bin, dann kaufe ich die Aktie oder ich halte sie. So, und wenn ich dann immer wieder diese Sprünge habe, habe ich ja auch die Stakeholder, die dann rein oder rausgehen, die auch eine Verunsicherung mit reinbringen, aber die am Jahresende ihre Dividende haben wollen. So, und wenn die natürlich noch abspringen und sagen, ah, das Unternehmen ist sowieso schon gerade am Ende und ah, ich sichere noch mal meine letzten Gewinne irgendwie oder nehme noch mal was mit, dann ist natürlich doppelt doof, weil genau in dieser Zeit brauchst du eben auch das Understanding und den Rückhalt der Stakeholder. Und das fand ich ganz spannend. Es kam so ein bisschen zu kurz, habe ich mit ihm mal beim Nachgang noch mal drüber gesprochen, dass du im Prinzip so einen Rückhalt brauchst und zu sagen, ja, jetzt ist es zwar doof, aber ich glaube an das, was da kommt.
Ja, auch weil alles, was in Alternativen investiert wird, fehlt für den Ausbau der Elektromobilität. Ja. Und was im Hinblick auf die Konsumenten ich so ein bisschen vermisse, ist, dass man den Leuten nicht sagt, dass der Sprit unglaublich teuer werden wird über diese CO2-Bepreisung. Und das ist ja EU vorgegeben, das wird kommen. Ja. Darüber spricht niemand. Und das ist, ja, also man müsste sozusagen transparenter sein. Auch das, was Joost da vorgestellt hat, habe ich in der Klarheit noch nicht gehört. Ich glaube, deswegen waren auch so viele begeistert von diesem Vortrag, von diesem Beitrag. Und hinterher, also das haben ja alle, die da waren, dann am Buffet und hinterher dann noch eigentlich nur über diese Thematik diskutiert und gesprochen. Und auch auf LinkedIn hat man ja gesehen, dass das viele Leute beschäftigt hat. Und in positiver Art und Weise beschäftigt hat, dass mal jemand sich hinstellt, der drin war in der ganzen Thematik und dann aber klare Worte findet. Das ist was wir natürlich auch mit unserer Veranstaltung, mit dem E-Portestival, mit dem Fachbesuchertag und vor allen Dingen mit diesem Netzwerkabend erreichen wollen, dass wir gemeinsam dann sozusagen Input kriegen, Inspiration kriegen und Themen haben, an denen wir dann weiterarbeiten können.
An den Publikumstagen ist es ja letzten Endes genauso. Also es hat mir, dieses Jahr habe ich es ja leider zu den Vorträgen nicht geschafft, aber letztes Jahr hat mir die Vielfalt der Vorträge unglaublich gut gefallen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Möglichkeit, Jerome, diese Unsicherheit bei den Endkunden, die du gerade angesprochen hattest, so ein bisschen aufzufangen, wenn halt auch das einfach thematisch so breit ist, dass für jeden was dabei ist. Ich stelle mir das allerdings ziemlich schwierig vor, so eine Themenvielfalt im Programm hinzukriegen. Melden sich die Leute da bei dir, die Vortragenden, oder wie stellst du das auf die Beine, dass das so unglaublich vielfältig ist?
Teils, teils. Also ich bin ja inhaltlich auch in diesem Bereich unterwegs, neue Mobilität, Transformation. Dann kenne ich in der Zwischenzeit über das E-Portestival und über die anderen Veranstaltungen viele Leute wie Julia beispielsweise, die frage ich immer gleich an und dann immer schon gleich wieder fürs nächste Jahr. Und ansonsten bin ich auch auf anderen Veranstaltungen, auf Kongressen, auf Messen, wo ja auch dann Vorträge oder Panels oder sowas stattfinden. Und wenn ich da irgendjemanden interessanten sehe, höre, erlebe, dann spreche ich die an und frage und lade sie ein, zu uns zu kommen. Mhm. Von daher ist es so eine Mischung aus Menschen, die ich kenne. Dann haben wir auch auf LinkedIn immer mal wieder so eine Aktion, dass wir sagen, wir suchen Speakerinnen und Speaker. Man kann sich melden, da haben wir auch den einen oder anderen schon bekommen. Insofern. Und Leute, die jetzt zuhören, die bei dem Podcast zuhören und Lust haben, nächstes Jahr mit dabei zu sein, können sich gerne an mich wenden.
Na, vielleicht habe ich ja auch ein Thema, das ich anbringen kann. Schauen wir mal. Aber ich möchte nochmal auf dich zurückkommen, Jessica. Klar, es ist richtig, wenn die Leute auf so eine Veranstaltung gehen und sich da informieren können, dann vergeht natürlich die Unsicherheit, weil dann lernt man etwas und dann weiß man, wovon man spricht. Aber ich spreche jetzt vom Massenmarkt, also von den Massen an Menschen. Und die Leute beschäftigen sich nicht wie wir mit Elektromobilität. die sagen sich, ich brauche jetzt ein neues Auto und das soll möglichst günstig sein und das soll zukunftssicher sein, weil ich stecke da eine Menge Geld rein. Und dann gehen sie ins Autohaus und der Autoverkäufer sagt, hier, guck mal, ich habe hier einen tollen Audi, Vierzylinder, was schießt mich tot? Und dann kaufen die das. Das ist das Problem. Und dann gucken sie irgendwann mal Tagesschau und dann heißt es, ja, also die Förderung für Elektromobilität ist eingestellt worden von heute auf morgen. Dann denken die sich, ja, dann kann es ja nicht so gut sein, die Elektromobilität. Dann scheint es ja doch nicht die Zukunft zu sein. Dann kaufen wir mal lieber nicht sowas. Ja? Also die beschäftigen sich nicht so wie wir, sondern deutlich weniger. Und ja, die sind dann eben verunsichert. Die hören dann halt, ja, also es werden immer noch 80% Verbrenner verkauft. Da möchte ich ja auch bei der Mehrheit sein. Da möchte ich nicht bei der Minderheit sein. Solche Gedanken haben die dann und nicht, jetzt gucke ich mal, wie ist denn das? Und sondern ja, die sind dann, ich sag mal, einfacher gestrickt, sage ich mal. Das ist ja auch okay, weil die haben ja andere Dinge zu tun, außer drüber nachzudenken, welches Auto sie kaufen. Sie haben ja noch ein Leben zu leben, sie müssen Geld verdienen und so weiter und so weiter. Und wenn dann natürlich die Autos immer noch zum Teil zumindest deutlich teurer sind, beziehungsweise es einfach noch nicht so viele Kleinwagen zur Wahl gibt, die vielleicht in ihre Preiskategorie kommt, dann ja, dann sind sie schon wieder beim Verbrenner. Das ist schade. Aber ist im Moment die Realität, der wir uns stellen müssen und wo wir ganz tapfer sein müssen. Ursula, wie sieht denn die nächste Veranstaltung aus in einem Jahr? Gibt es da schon Ideen, was anders wird vielleicht und besser wird und größer wird? Oder seid ihr jetzt noch in der erstmal Phase, jetzt gucken wir mal, wie es dieses Jahr gelaufen ist, lernen daraus und dann gucken wir mal, wie es nächstes Jahr wird?
Also das läuft bei uns in der Regel parallel. Also wir lernen, also wir schreiben sozusagen die Learnings tatsächlich auch auf in unserem Ticketsystem und gucken, was wir im nächsten Jahr dann optimieren können. Wir haben eine Strategie über die Jahre, dass man also Dinge auch weiterentwickelt, muss man dann auch priorisieren, was setzt man gleich um, was setzt man später um. Wir werden auf jeden Fall wieder 3 Tage haben, Freitag, Samstag, Sonntag, Freitag Fachbesuchertag. Wir bleiben am gleichen Wochenende, das heißt 16. bis 18. Oktober 2026. Wir werden Samstag auf Sonntagnacht die 17 Stunden ADAC E-Competition haben, diesen Reichweitenwettbewerb. Und am Fachbesuchertag werden wir haben dieses Jahr ein paar Plug-in-Veranstaltungen gehabt. Ich habe dann gelernt im Laufe, ich habe das als Plug-in-Veranstaltung genannt, weil andere Veranstalter quasi bei uns was machen und unser E4-Testival als Plattform nutzen. Ich habe dann gelernt, wenn ich von Plug-in rede, dass die Menschen natürlich an die Fahrzeuge denken. Also es hat nichts mit Plug-in-Fahrzeugen zu tun, sondern mit Veranstaltungen, die bei uns sozusagen unter unserem Dach oder auf unserer Plattform, wie auch immer man das sehen will, stattfinden. Wir hatten von dem Jonathan Wenk von der BE Academy eine Hochvoltschulung, die über 4 Tage lief. Der hat unseren Aufbautag am Donnerstag schon genutzt. Freitag, Samstag, Sonntag und hat eine Hochvoltschulung gemacht. Solche Dinge wollen wir weiter ausbauen. Die Idee ist auch, sowas für Logistiker zu machen im Bereich E-Lkw, also 4 Stunden Theorie und dann 4 Stunden Probefahren beispielsweise. Wir hatten den TÜV Süd die letzten Jahre immer da mit Sachverständigenschulungen, gleiches Konzept, 4 Stunden Theorie, 4 Stunden Fahrzeuge testen und Probe fahren und mit den Expertinnen und Experten sprechen, die vor Ort sind. Und das ist was wir ausbauen wollen. Wir wollen auch so Zukunftsworkshops, wie wir es dieses Jahr für E-Logistik hatten, weiter ausbauen. Themen gehen uns, glaube ich, nicht aus. Da gibt es vieles, was man da integrieren kann. Das heißt auch Akademien, die sonst Fortbildungen, Trainings anbieten in diesem Bereich, neue Mobilität, Ladeinfrastruktur, sind herzlich willkommen, das bei uns zu machen. Auch Roadshows, die dann woanders stattfinden und dann eben einen Termin im Rahmen des E4-Testivals haben. Das ist so ein bisschen die Grundidee, die wir weiterführen wollen. Und thematisch gucken wir natürlich, wo sind die aktuellen Themen, was interessiert die Leute, wo können wir noch ein bisschen unterstützen bei der Entscheidungsfindung? Welche Themen sind interessant und welche Themen machen einfach auch nur Spaß?
Habt ihr da auch, ihr sprecht ja mit allen OEMs sozusagen, zu euch zu kommen? Ich hatte mal
Ja.
diese Fachfrage gestellt, warum die deutschen OEMs denn, naja, so spärlich vertreten sind. musst du nicht darauf antworten, kannst du darauf antworten, wenn du magst. Und eine zweite Frage, die mir im Nachgang noch so durch den Kopf geschossen ist, als ich dann zurückgefahren bin. Also ich habe ja schon eine relativ weite Anreise, so Hameln und Hockenheim ist ja schon nochmal so 450 Kilometer. Ob ihr das nicht auch an anderen Rennstrecken macht und ausweiten wollt? Also habt ihr das Thema Hockenheim für euch sozusagen fokussiert? Oder geht ihr auch neu raus und sagt, naja, weiß ich nicht, Lausitzring, Bilsterberg, was es nicht alles gibt, Nürburgring, ne, was man so kennt?
Also zu deiner ersten Frage nach den deutschen OEMs. Wir sprechen mit allen. Wir sind in Kontakt mit allen und es gibt eben unterschiedliche Budgetentscheidungen. Da sind wir manchmal auf der Liste und manchmal eben nicht. Und jetzt schauen wir mal, was 2026 dann vor Ort sein wird. Wir würden uns natürlich wünschen, dass wir die gesamte OEM-Marken- und Modellpalette da haben. Das wäre unser Ideal. Aber es ist natürlich die Entscheidung der OEMs, ob sie die Veranstaltung mit bespielen wollen oder nicht.
Könnte man natürlich die Frage stellen, ob sie die ausländische Konkurrenz immer noch nicht ernst nehmen. Also wenn da BYD da ist, aber andere deutsche OEMs halt
Ja,
nicht.
da kann sich jetzt jeder sein eigenes Bild
Kann man entweder
machen, ob es.
sagen, es ist arrogant, oder man kann auch sagen, es ist doof, oder man kann auch sagen, es ist vielleicht auch klug, keine Ahnung. Aber es ist eine seltsame Entscheidung, wie ich finde. Gut, zweite Frage war ja noch, ob ihr am Nürburgring immer bleiben wollt oder ob ihr vielleicht auch mal woanders hinzieht.
Ja, also der Hockenheimring ist
Oder Hockenheimring, Entschuldigung, ja.
unser Home Turf sozusagen. Wir denken natürlich schon drüber nach, dass man diese Veranstaltung auch auf anderen Rennstrecken machen kann. Aber wir wollten jetzt erstmal sozusagen zu Hause wachsen und dann schauen. Jetzt sind wir an so einem Punkt, wo wir, es gab ja auch am Hockenheimring jetzt ein paar Veränderungen. Die Immodrom hat die Mehrheitsanteile der Stadt übernommen. Da wird jetzt viel investiert werden Richtung Zentrum für Mobilität der Zukunft. Da wird es auch viele bauliche Veränderungen geben in den nächsten 3, 4, 5, 6 Jahren. Und da schauen wir mal, was wir da realisieren können. Wir sind auch mit der E-Competition ja am Hockenheimring im Februar mit der 24-Stunden-Standalone-E-Competition, Reichweitenwettbewerb für straßenzugelassene E-Fahrzeuge mit Teams von 4 bis 6 Fahrerinnen und Fahrern und haben das integriert ins E4-Festival. Auch da denken wir drüber nach, mit der Veranstaltung auf eine andere Strecke zu gehen. Da wird 2026 schon eine Überraschung geben, über die ich jetzt noch nicht reden kann. Aber da wird es eine andere Strecke geben, die wir bespielen wollen und mal schauen. Also sagen wir so, Möglichkeiten gibt es genug und Ideen haben wir auch jede Menge.
Das war Ursula Kloje. Sie ist Mitveranstalterin des E4 Festival. Dankeschön für deinen Besuch und ja, ich bin gespannt auf das nächste Mal. Und ich gebe, glaube ich, jetzt mein Versprechen ab. Diesmal bin ich dabei. Ich war noch nie bei euch.
Ja, super. Ich würde mich
Bin ich
freuen.
auch
Vielen
schon.
Dank.
Ja,
Vielen
und vielleicht.
Dank, dass ich da sein durfte
Ja,
und war eine schöne Runde.
vielleicht komme ich ja und halte noch einen Vortrag. Das wäre noch schöner. Mal gucken.
Ja, super. Ich nehme dich beim Wort.
Okay, alles klar. Mal schauen. Ich habe da vielleicht ein Thema. Gut,
Wie man mit
dann.
dem Wohnmobil liegen bleibt.
Ja, genau. Genau, wie man mit dem Wohnmobil liegen bleibt. Dankeschön, Julia Maulhardt. Außerdem mit dabei Jessica Reichelt. Tschüss, bis zur nächsten Woche. Bye-bye.
Tschüss.
Tschüss.